jetzt mit dem Freistoß hoch. Hat er oder nicht? Es gibt Elfmeter für Gladbach. Es gibt Elfmeter für Gladbach.
Also ich muss jetzt mal eins sagen an meine die italienischen Kollegen. Ich bin jetzt nicht hier, um mich dafür zu rechtfertigen, dass wir den Punkt geholt haben und dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben als Trainer. Wäre sauer als Fan von AS Rom, wenn er gegeben wird. Trotzdem ist er gegeben worden. Wir haben 1-1 gespielt. Und ich finde, dass wir uns den Punkt, auch wenn wir dieses Ereignis weglassen, über 90 Minuten durchaus auch verdient haben.
Es sind dann 4 Personen festgenommen worden, 3 Fans und ein Mitarbeiter von Borussia.
Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt bald in kein Land in Europa mehr reisen kann, wo wir Europapokal gespielt haben. Ich finde es schade, dass das, was wir uns immer ans Revier geheftet haben, dass wir Europa reisen, genießen wollen, dass wir Freude haben wollen, dass wir im besten Fall sportlichen Erfolg feiern dürfen, aber auf jeden Fall großartige Erlebnisse haben werden. Das ist so bis in diesen ersten oder in den ersten beiden Spielen durch diese Ereignisse drumherum ein bisschen ja, negativ behaftet, leider.
Pfostenbruch meldet sich zurück nach einer ereignisreichen Spielwoche mit einem Europapokalspiel unserer Borussia aus Mönchengladbach bei der AS Roma und einem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben heute jede Menge Fußball zu besprechen, aber leider auch ein bisschen Crime. Also Stichwort Polizeigewalt in Rom. Das werden wir alles versuchen, bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen hier in die Folge einpflegen zu lassen. Wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch. Grüß dich, Fabi.
Ja, hi, grüßt euch. Und wir haben nicht nur Fußball und Crime, sondern wir haben heute auch einen Erfahrungsbericht von Kevin aus Rom. Und da ist, glaube ich, weniger Crime drin bei deinem persönlichen Erfahrungsbericht. Deshalb bin ich darauf gespannt, vielleicht dann nochmal die etwas positivere Seite des Ganzen. Und ja, steigen wir direkt ein mit dem Spiel, oder was sagst du?
Ja, würde ich sagen, dass wir erstmal das Sportliche besprechen. Die 90 plus 5 Minuten oder plus 7, die es am Ende waren. Erstmal grundsätzlich fand ich, wenn wir chronologisch vorgehen, das hat sich ja hier als ganz gut erwiesen, dass man so chronologisch durch die Partien in der Nachbetrachtung nochmal durchgeht. Ich fand, wir haben mega gut angefangen. Wir hatten durch Benze Baini, ja,
Eine Riesenchance,
den habe ich schon drin gesehen. Also man muss dazu sagen, die Gladbacher und auch ich war nicht im Gladbach-Block, aber dazu später mehr, waren in der Kurva Nord beheimatet, der Fankurve von Lazio. Gegenüber ist die Kurva Süd, da sind die Fans der AS Roma und in der ersten Halbzeit haben wir eben auf deren Tor gespielt und dementsprechend weit weg war man da vom Geschehen wegen der Laufbahn. Man kennt es zum Beispiel aus Berlin, so auch im Stadio Olimpico. Aber als diese Ecke reinkam und Benze Baini
Freistoß,
genau, dieser Freistoß da von rechts außen reinkam und Benze Baini ja so frei stand, ja, den Fuß rein, ich habe den schon im Netz einschlagen sehen.
Ja klar, die Verteidigungsreihe der Roma spekuliert in der Situation auf Abseits. Es war ganz knapp kein Abseits. Rami Benze Baini, übrigens neu in der Startelf, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wie die Aufstellung genau war in dem Spiel. Ja, neu in der Startelf und direkt mal mit der großen Chance zum 1-0. Leider hat er das 1-0 nicht gemacht und stattdessen, wir wissen es alle, was dann passiert ist.
Hat jetzt übrigens schon das zweite Mal an die Latte geschossen, richtig? War doch in Istanbul auch, wo dann Hermann den Abpraller verwertete in der 91.
Ja, war das? Oder war das?
Ich glaube ja, das war er. Das werden wir in diesem True Crime Fußball-Podcast noch herausfinden.
Wer ist denn noch eingewechselt worden? Das waren noch die 3 Einwechselspieler. Freistoß von Benisch, dann Raphael,
was richtig.
Raphael? Das finden wir noch aus.
Wie auch immer, jetzt reiten wir uns hier ganz in falsche Wege. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir scrollen mal zurück zu Rom. abseits dieses Lattenschusses von Benzebaini. Wir hatten mega gute Umschaltsituationen in der Phase. Wir hatten viele Halbchancen, wo leider die Präzision bei den Abschlüssen dann nicht gegeben war. Aber das waren 3-4 fast identische Szenen, entweder über links, über rechts, also über Hermann, über Thuram, über Embolo, die da in Schusspositionen kamen. Leider haben wir da so ein bisschen ja die Konsequenz vermissen lassen, in meinen Augen.
Ja, ganz genau, das habe ich genauso gesehen. In den ersten 20, 30 Minuten war Borussia klar die bessere Mannschaft, ist richtig gut ins Spiel gekommen. Von Rom kam gar nichts, erschreckend ein wenig, war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die versuchen mehr, das Spiel an sich zu reißen. Das haben sie dann erst im Laufe des Spiels versucht, haben es dann auch ja geschafft, haben sich in das Spiel reingebissen. Allen voran mit Edin Dzeko vorne, den fand ich sehr stark, auch wenn er wenig Abschlusssituationen hatte, aber diese Präsenz, die er hat, diese Zweikampfstärke vorne, wie er die Bälle festmacht und verteilt von vorne, das ist einfach stark und er war ein wichtiger Faktor, warum Rom in das Spiel gefunden hat und über den muss man sicherlich sprechen, ja.
Ja, mega viel Erfahrung, das hat er ausgestrahlt, fand ich. Also insofern, gerade wenn man sich die Mannschaft anschaut, die auf vielen Positionen, gerade im Mittelfeld oder auch flankiert von Dzeko, zum Beispiel in Kluivert, das sind ja extrem junge Leute, Zaniolo, der Torschütze, da passt Dzeko sehr gut rein, also der führt die Mannschaft wirklich gut. Das hat man in vielen Situationen gemerkt. Ja, du hast dann jetzt diese Phase angesprochen, in der Rom etwas mehr Spielkontrolle hat bekommen können, auch dann einfach mal sich ein paar Minuten mal festgesetzt in unserer Hälfte. Ich glaube, die Ecke, die dann zum Tor führte nach etwa einer halben Stunde, war ja auch schon die vierte. Da hatten wir, glaube ich, noch gar keine zu dem Zeitpunkt. Und ja, mit dem Tor wurde es dann natürlich nicht einfacher. Also das Tor fällt, eigentlich ein total simples Ding. Also sowas sieht man selten heutzutage im Fußballgeschäft auf dem Niveau, dass wirklich eine Ecke reicht, um einen Mitspieler so in Kopfballposition zu bringen, ohne dass er da, also er hat ja quasi keinen Gegenspieler, Nicolo Zaniolo.
Hat er kaum gehabt, der war da, das war Stevie Leiner, der war sein Gegenspieler. Ja, wir müssen vielleicht später, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, gegen die Eintracht wieder ein Gegentor nach einer Ecke. Also die Verteidigung der Ecken, der Standardsituation allgemein funktioniert noch nicht so überragend bei Borussia. Vielleicht die größte Schwachstelle in der noch jungen Saison. Immer wieder gefährlich, die Gegner, und in der Situation auch. Zaniolo läuft sich gut frei. Stevie Leiner kommt nicht ganz hinterher. Vielleicht einen kleinen Schritt zu spät gewesen. Am Ende kommt Zaniolo da frei zum Kopfball und köpft den Ball ein. Sommer ohne Chance. Und dann ist es schwer, gegen eine italienische Mannschaft 1-0 hinten zu liegen und gerade gegen die Roma, die ja auch im Laufe der Saison jetzt gezeigt hat, dass sie nicht besonders viele Tore schießen. Ich glaube, die haben erst ein oder zweimal mehr als ein Tor überhaupt geschossen. Aber sie haben auch noch nie viele Gegentore bekommen. Also sie stehen hinten äußerst stabil und das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Dann kam natürlich das Spiel auf, was Borussia eigentlich nicht wollte. Eigentlich Borussia eher die Umschaltsituation gesucht in dem Spiel. Das hat man in den ersten 20 Minuten gut gesehen. Und in der zweiten Halbzeit, als Rom dann tiefer stand, hat man gemerkt, dass Borussia das überhaupt nicht geschmeckt hat.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an, dass sie eben wenig Gegentore kassieren, aber schau dir einfach mal die Spieler an in der Kette. Innenverteidigung Federico Fazio und Chris Smalling, dann Kolarov als Außenverteidiger, sind ja sowas von gestandene Leute. Die haben alle schon eine Vielzahl an diesen Partien auf diesem Niveau absolviert. Also dementsprechend für die Roma natürlich ein perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen, um das Spiel dann von vorne weg zu spielen. Übrigens bei dem Tor, was mir in Südeuropa immer gefällt, auch wenn wir die Leidtragenden waren, ist ja dieser Torjubel. Also es ist ja irgendwie, beziehungsweise das Zusammenspiel zwischen Fans, zwischen jubelnden Fans und dem Stadionsprecher, ist ja in Deutschland, in deutschen Stadien eher so auf, nicht despektierlich gemeint, eher so auf Schützenfestniveau.
Ja.
So ein bisschen, ja, hier, egal ob es 1-3 steht, Gladbach 1, Bayern 0. Völlig egal, weil hat irgendwie nichts. Aber die Italiener in dem Fall brüllen diesen Namen natürlich dann im Zusammenspiel mit dem Stadionsprecher in einer Art und Weise, die ist Welten besser, als das in deutschen Stadien passiert. Also das nur mal am Rande. Welten ist noch untertrieben, es sind Kosmen eigentlich.
Galaxien.
Ja, einigen wir uns darauf. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil, kleiner Hint, ich ja nicht im Auswärtsblock war, sondern in einem Roma-Block und dementsprechend konnte ich mich diesem Jubel nicht entziehen. Ich habe natürlich nicht mitgejubelt. Ja,
ich wollte aber auch gerade sagen, Mensch.
Ich saß einfach da und hab versucht, so ein bisschen inkognito zu bleiben.
Ja, ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Sollen wir vielleicht kurz das Spiel einfach abhaken? Ich glaube, viel passiert ja nicht mehr in dem Spiel. In der zweiten Halbzeit Rom noch ein, zweimal gefährlich auch vors Tor gekommen, ein, zwei Kontersituationen, das Ganze aber immer wieder gut unterbunden, meistens gut zurückgearbeitet. Vielleicht ein paar Spieler, die wir erwähnen wollen, wir eben schon angesprochen, Ben Sebaini ist in die Startelf gerutscht, Florian Neuhaus ist wieder in die Startelf gerutscht, es war ein klassisches 4-3-3 und eben Patrick Herrmann für den verletzten Alassane Plea. Und ja, das waren die 3-9. Ben Sebaini, muss ich dazu sagen, hat mir am Anfang sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit schlichen sich ein paar Unkonzentriertheiten ein. Da war das Ganze wieder ein bisschen ungestüm, wieder, was wir bei ihm auch schon ein paar Mal kritisiert haben, wo er sich einfach noch stabilisieren muss.
Bisschen hektisch manchmal.
Bisschen hektisch, ja. Das sind diese Situationen, wo er sich noch ein bisschen steigern muss, ganz klar. Und was ich vielleicht mal jetzt an der Stelle negativ ansprechen muss, Stevie Leiner, für mich das schwächste Spiel im Trikot der Borussia. In dem Spiel auch einige leichtsinnige Fehler, so ein paar unforced errors, wie man im Tennis sagt. Da hat mir in dem Spiel jetzt nicht so gut gefallen wie sonst.
Ja, hat da erstaunlich wenige Breaks landen können, wie man im Tennis sagen würde.
Bleiben wir einfach dabei.
Viele unforced errors, so richtig. Also Stevie Leiner hatte einfach sowohl offensiv keinen Stich, also ist mit keiner Flanke wirklich gefährlich geworden, geschweige denn in irgendeiner Art und Weise durchgekommen, und defensiv ein paar Probleme. Und dementsprechend, also er war bemüht, man kann ihm jetzt überhaupt nicht irgendwie das Bemühen absprechen oder dass er irgendwie so ein rabenschwarzen Tag hatte, aber es hat einfach nichts funktioniert. Also es war einfach so ein Tag, wo irgendwie die Roma, glaube ich, auch die gute Gegenspieler gegen ihn da gesetzt hatten, die mit seinem Spiel anscheinend ganz gut klargekommen sind.
Ja, Kluivert, überragend schneller Spieler, junger Spieler, der war sehr quirlig und der hat Stevie Leiner auf der Seite das Leben schon relativ schwer gemacht. In dem Spiel fand ich auch auf der rechten Seite das Zusammenspiel zwischen Stevie Leiner und Patrick Herrmann nicht so überragend funktioniert, um das vorwegzunehmen, dafür gestern gegen Frankfurt natürlich umso besser. Aber gut, am Ende dann, ja, was passiert noch im Spiel? Das Spiel Borussia kommt nicht ganz ins Spiel. Dann sind es Jonas Hofmann, Lars Stindl, die eingewechselt werden, insbesondere. Und dann kommt ja die Situation, die letztlich uns den Punkt beschert hat. Jonas Hofmann kommt an den Ball und auf einmal landet der Ball bei Chris Smalling im Gesicht und es gibt den allseits bekannten Gesichtselfmeter.
Genau, neu eingeführt seit dem dritten Spieltag der UEFA Europa League 2019-20. Wir kamen in den Genuss, als erste Mannschaft davon zu profitieren. Nee, tolle Sache. Also
ja, ich muss sich mal was ausgedacht. Also, man muss sich auch mal loben, die UEFA-Funktionäre.
Ich muss dazu sagen, Smalling hatte ja den Rücken zu uns gewendet, zur Kurve Nord, logischerweise. Dementsprechend hat man überhaupt nichts gesehen. Dann war es eh ein Kuddelmuddel nach diesem Freistoß, der da aus dem Halbfeld kam, von Höhe der Mittellinie, was auch immer. Also es war ja eine gesamte Spielertraube da zu sehen, dann kam irgendwie der Ball auch aus 3 Zentimetern Entfernung, wo ich dann eh immer schon skeptisch bin, selbst wenn er an der Hand gewesen wäre, schwierig. Aber in dem Fall, also ich habe wirklich gar nichts gesehen im Stadion, muss ich konstatieren, und war einfach nur froh, dass der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hat. Und das Beste daran war, dass man weiß, Videobeweis gibt's nicht. Das ist das Schönste daran. Ja,
das war,
man ist endlich mal entspannt.
Ja.
Bei so einem Elfmeterpfiff.
Das habe ich auch gedacht, obwohl, auch wenn Chris Smalling noch alles versucht hat und ihm versucht hat, die Stelle in seinem Gesicht zu zeigen,
es wo hat ihn in der Ball Geschichte des Fußballs noch nie geklappt. Ich habe noch nie einen Schiri, der hätte jemand, also so, wenn es da irgendwie um vermeintliche Fouls geht, Schiri gibt nur gelb oder so, und dann zeigt der geschädigte Spieler irgendwie da den Stollenabdruck, der keine Ahnung, bis zur Niere geht. Ich habe noch keinen Schiri gesehen, der daraufhin irgendwie sein Strafmaß erhöht bzw. angepasst hat. Und so in dem Fall natürlich auch nicht. Also vor allen Dingen Abdruck im Gesicht.
Ja.
Verformtes Gesicht oder was?
Gesicht, was hat er da gezeigt? Chris Smalling hat sein verformtes Gesicht gezeigt, hat seine Kopfschmerzen gezeigt. hat die visualisiert vom Schiedsrichter und gezeigt, wie sehr er Kopfschmerzen hat. Seine Aspirin-Tabletten rausgeholt. Hat ihm aber alles nichts genützt, weil Lars Stindl ist zurück, ist angetreten und hat den Ball aber mal sowas von souverän verwandelt wie Andy Bremen 1990. Ich glaube, es war dasselbe Tor.
Ja, und Lars Stindl hat auch gesagt, man sollte Elfmeter in diesem Stadion links unten schießen.
Ganz klar.
Also, historische Stätte, historischer Moment auch für uns und ein eminent wichtiger Punkt, weil also selten war ein Punktgewinn oder hat ein Punktgewinn so viel verändert in einer Gruppe wie dieser. Also, wir haben ja erst 2 Punkte. Es läuft eigentlich ziemlich beschissen in der Europa League, aber
wir sind mittendrin.
Wir sind mittendrin statt nur dabei, wie man im DSF sagen würde.
So, und was habe ich vor dem letzten Spieltag gesagt? Ich habe gesagt, nach dem 4. Spieltag stehen alle Teams mit 5 Punkten da. Die Rechnung kann noch aufgehen.
Und ich habe auch einige mitgereiste Gladbach-Fans darüber belehrt, dass, wenn wir die Roma schlagen, das ist das Schlüsselspiel jetzt. Also es sind sowieso alles jetzt nur noch wichtige Spiele und wir sollten, um weiterzukommen, um sicher weiterzukommen, alle 3 Partien gewinnen. Aber gegen die Roma zu Hause spielen wir darum, die Roma hinter uns zu lassen, weil der direkte Vergleich entscheidet gegenüber dem Torverhältnis. Das heißt, Roma kann sich von seinem 4-0 oder von ihrem 4-0 am ersten Spieltag gegen Başakşehir hier wenig kaufen. Wir profitieren in Anführungszeichen oder würden davon profitieren, dass eben der direkte Vergleich höher gewertet wird als das Torverhältnis. Und dementsprechend ist es nicht relevant, dass wir 0-4 gegen Wolfsberg untergegangen sind und aktuell im Vergleich zu Rom 8 Tore hinter ihnen liegen. Wenn wir die 3 Punkte einsacken gegen die Roma, dann hat Rom mittelschweres Problem, und das hätte man sich mal vorstellen müssen vor diesem Freistoß, vor diesem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Cullum aus Schottland. Also insofern, die Gruppe ist wieder völlig offen und du sprichst es an, alle 5 Punkte, das würde dann eintreten, wenn Wolfsberg gegen Istanbul Başakşehir hier unentschieden spielt, richtig?
Ganz, ganz genau, und das Spiel ist in Wolfsberg, von daher, das wäre mein Tipp. Mein Tipp ist, dass wir zu Hause gegen Rom gewinnen und dann ist alles sowas von offen. Und ja, da bin ich gespannt. Und gespannt bin ich vor allem auch, wenn wir das Spiel jetzt sportlich mal abschließen, auf deinen Erfahrungsbericht. Kevin, wie war's in Rom?
Ja, also es war erstmal sehr, sehr schön, sehr regnerisch leider am Spielabend. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich nicht zu den glücklichen, beziehungsweise am Ende muss man sagen, auch da kommen wir noch hin, geschädigten Gladbach-Fans gehörte, die eine Karte für den Auswärtsblock haben ergattern können. An dem Tag, wo die Tickets verkauft wurden für den Gästeblock, saß ich oder hing ich gefühlt 4-5 Stunden in einer Warteschleife, um am Ende festzustellen, nachdem man immer wieder Hoffnung hatte, nachdem einem immer wieder das Bonbon hingehalten wurde, in Form von Tickets für den Auswärtsblock, draufgeklickt und am Ende waren sie aus dem Warenkorb raus. Also klassischer Fall von hochgepokert, viel verloren. Es hat nicht sollen sein an dem Tag. Dann habe ich 2-3 Tage überlegt, was mache ich jetzt? Fahre ich ohne Ticket hin? Hoffe irgendwie in den verbleibenden 2-3 Wochen bis zum Spiel noch über eine der diversen Ticketbörsen im Internet, in den Facebook-Seiten, was auch immer, da über diesen Weg noch an ein Ticket zu kommen, oder besorge ich mir in Rom eins, versuche mir in Rom eins zu besorgen. Irgendwann habe ich dann mal auf der Roma-Homepage geschaut und mich da nach Tickets erkundigt, weil die Roma-Fans als solche sind jetzt nicht so Europa League geil und generell nicht so Stadion geil wie Deutsche. Sprich, das Stadion war ja auch nicht mal zur Hälfte ausverkauft. Und da gab es in nahezu allen Bereichen des Stadions noch Tickets. Lustigerweise kosteten die Tickets direkt neben dem Gästeblock 25 Euro, während der Gästeblock auch Ticketpreise von knapp 40 Euro waren es, glaube ich, veranschlagte. So, ich Tickets ausgewählt, ein paar Reihen neben dem Gästeblock und ja, 25 Euro, hat alles geklappt, bis ich dann meine persönlichen Daten eingeben musste. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt eine Ordnungswidrigkeit, die ich jetzt gleich gestehe? Identitätsmissbrauch? Ja, ich weiß es nicht. Also
die italienischen Behörden werden das nachverfolgen, Kevin.
Also auf jeden Fall habe ich dann Deutschland als Geburtsland, als mein Geburtsland nicht eingeben können, weil die italienischen oder die Offiziellen der AS Roma haben das so eingestellt, dass eben deutsche Fans sich nicht außerhalb des Gästeblocks, um eine Mönchengladbacher Invasion zu verhindern, dass sich deutsche Fans eben nicht mit Karten außerhalb des Gästeblocks eindecken konnten. So. Dann habe ich, ich fescher Typ, habe dann Österreich, Austria.
Ja, das ist ja naheliegend.
Genau. Ich dachte erstmal, nimmst du Tonga oder Tuvalu, aber ich dachte,
Kevin aus
Tonga. Macht keinen Sinn. Um den Schein zu wahren, habe ich dann irgendwas genommen, was eben Sinn macht. Also in dem Beispiel Austria. So, und dann habe ich lange überlegt, wie argumentiere ich das denn? Weil ich habe dann irgendwie, nachdem ich die Tickets schon gekauft hatte, habe ich dann irgendwann gemerkt, die wollen das wirklich alles kontrollieren. Die haben das immer wieder erwähnt. Es gab dann auch so ein PDF, was man sich runterladen konnte, mit dem Titel Stadionerlebnis Stadio Olimpico in der UEFA Europa League, wo alles drauf stand, wahrscheinlich auch die Abstände zwischen den Pissoirs, bis dann eben Ticket-Einlasskontrollen. Und da stand es auch explizit, also dass sie die IDs checken. So, und dann habe ich gedacht, so, was machst du jetzt? Masterplan war folgender. Keine Fansachen, gar nichts, absolut nichts, nicht mal ein Seidenschall. Nichts trinken, dass man maximal wenig wie ein Fußballfan dort auftritt und nicht mit den offiziellen Shuttles, also von dem Treffpunkt im Park Villa Borghese, nicht mit diesen Shuttles zum Stadion fahren, sondern sich komplett autark bewegen. So, und das hat insofern erstmal geklappt, als dass wir da komplett alleine quasi ankamen. An dem Gästeeingang.
Ja.
Lustigerweise waren die offiziellen Gästeeingänge schon zu dem Zeitpunkt, waren irgendwie abgeriegelt. Man musste irgendwie drei Gates neben dem Eingang, wo wir eigentlich laut Karte hätten reingehen müssen, reingehen. Und dann erste Schleuse wurde nur erstmal gecheckt, ob wir Karten haben, wurde aber gar nicht drauf geguckt. Zweite Schleuse, dann begann das mit den IDs und dann musste erstmal meine Story greifen, die folgendermaßen lautete, auf die Frage, wen wir denn supporten, Rom oder Gladbach, habe ich natürlich nicht einfach Rom gesagt, weil das wäre ein bisschen komisch als Deutscher, warum sollte ich Rom supporten? Habe einfach gesagt, niemanden. Super Idee. Hab das kurz noch unterfüttert, die Story. Gott sei Dank steht im Pass Berlin und auch nicht Mönchengladbach. Dadurch sind die Verbindungen vielleicht für die österreichischen Sicherheitsbeamten und Polizisten nicht so erkennbar. Hab dann eben gesagt...
Hast du denn deine ID gezeigt?
Ja, die musste ich ja dann zeigen.
Aber da stand ja Deutschland drauf.
Genau. Hab das aber, bevor da Irritation aufkam, bevor die mir quasi die Handschellen schon rausholten, um mich da zu knebeln, was auch immer, bin ich in die Offensive gegangen und habe gesagt, ja, Fußballfans, wir wollen einfach ein Spiel gucken, kommen aus Berlin und sind gerade im Urlaub in Rom und haben gesagt, ah, hier Rom gegen Gladbach hört sich ganz gut an, aber wir supporten überhaupt keinen, ganz neutral. Problem war halt, ich konnte bei euch auf der Homepage leider nur Österreich angeben, beziehungsweise Deutschland ging eben nicht. Und das haben sie dann verstanden tatsächlich.
Ah, sehr gut, ja.
Und es war aber dann noch nicht komplett durchgestanden. Es gab nämlich noch eine dritte Kontrolle, wo dann auch die Polizei nochmal hinschaute. Und natürlich wussten die von der Story noch nichts. Ich musste sie also nochmal auffrischen quasi.
Stark, ja.
Und ja, die fanden das irgendwie dann nicht, die waren nicht so ganz empfänglich, haben es aber jetzt auch nicht weiter beanstandet. Interessant da, sie hatten wirklich unfassbar eine Liste mit allen
nicht italienischen Fans, oder?
Genau, mit allen Ticketinhabern, die sie da durchgegangen sind, wo sie dann eben abgehakt haben. Das habe ich noch nie erlebt.
Wow.
Also die haben das echt ernst gemeint. Und dann hat das da so ein Minütchen gedauert, dann hatte man mich auch schon gefunden. Alles gut. Wurde nochmal abgetastet. Aber dadurch, dass wir nicht in so einem Fan-Strom waren, hat alles wunderbar funktioniert. Und wir waren drin. Mussten uns dann natürlich ruhig verhalten. In diesem gesamten Kurva Nordblock, lustigerweise, wir hatten dann auch freie Platzwahl, weil sie haben bestimmt 4, 5 Blöcke neben dem Gästeblock haben sie komplett, einer davon, da waren auch unsere Tickets, die haben sie gar nicht aufgemacht und haben dann alle einfach ein paar Blöcke weitergeleitet in den linken Teil der Kurva Nord, also dann schon recht weit entfernt vom Gästeblock.
Ich wollte gerade sagen, du hattest Fotos geschickt, das genau. Sah schon einigermaßen genau. Weit aus.
Und dieser Block, der füllte sich dann auch so nach und nach. Es waren aber wirklich fast nur Römer da. Es gab einen Gladbach-Fan, der seinen Schal gezeigt hat. Der hatte wahrscheinlich eben nicht auf diese Kleinigkeiten geachtet, wie wir zum Beispiel, dass wir keinen Alkohol getrunken hatten, dass man sich da halt wirklich jetzt ruhig verhält, weil sonst hätte es da durchaus schwierig werden können. So auch für ihn, der wurde wirklich rauseskortiert. Als er einmal seinen Schal geschwenkt hat, wurde er aus dem Block gewiesen und der hat das Spiel dann nicht sehen können. Und ich war am Ende wirklich, um das jetzt vorwegzunehmen, ich war am Ende sehr erstaunt, dass wir da, oder dass man die Gladbacher, die offensichtlichen Nicht-Roma-Fans in diesem Block wirklich an einer Hand hat abzählen können.
Ja, krass. Mich hätte mal interessiert, was die Geschichte von dem Kollegen mit dem Schal gewesen wäre am Eingang an den zwei ID-Stationen, ob er vielleicht Holländer war oder wie er es geschafft hat, ins Stadion zu kommen, weil der muss ja auch eine interessante Geschichte gehabt haben.
Die Story, dass er raus begleitet wurde, habe ich dann auch aus nächster Hand nochmal von einem Ehepaar erfahren, hinterher im Bus, die eben auch in dem Block waren, auch Gladbacher, also die sich aber auch nicht als Gladbacher erkenntlich gezeigt haben. Da war die Frau, das fand ich total mysteriös, die Frau war Dänin und er war Pole oder so.
Ah,
es ist natürlich auch logisch, wenn man den gleichen Nachnamen hat. Ja, meine Frau ist Dänin und ich bin Pole. Also das hätte man besser machen können. Also insofern für alle, die irgendwann in den Genuss einer Europapokal-Auswärtstour in Italien kommen, Österreich und dann die ja eben erzählte Story anwenden, dann sollte das klappen.
Ja,
okay. Jetzt habe ich mich nackig gemacht hier.
Jetzt stehst du unter verstärkter Beobachtung natürlich, auch der italienischen Sicherheitskräfte. So leicht wird das nicht mehr. Wenn Borussia nochmal in Italien spielt, dann wirst du sicherlich auf der schwarzen Liste der Polizei auftauchen. Denn ich bin mir sicher, dass die römische Polizei auch unseren Podcast hört, ist ja ganz klar.
Ja, und die römische Polizei, die folgt jetzt aufs Stichwort. Dadurch, dass wir eben nicht im Block waren, hatten wir am Ende wirklich viel Glück. Wir kamen nämlich nicht in den Genuss von Schlagstockhieben und drangsalierenden Maßnahmen. Und vor allen Dingen kamen wir nicht in den Genuss einer, ja, in für die letzten, glaube ich, dreistündigen Blocksperre. Wir konnten also ganz, ganz fix raus und haben hinterher aus den diversen Berichten, auch der Fanhilfe, aber auch den ganz vielen Medienberichten von den Zuständen erfahren. Fabian, wie hast du das jetzt als komplett Außenstehender wahrgenommen? Wann hast du zum ersten Mal davon Wind bekommen, dass es da wieder, wie in Istanbul, zu sehr unschönen Szenen gekommen ist?
Ja, ich habe es erst am Freitagmorgen tatsächlich erfahren, weil ich am Donnerstagnachmittag, dann wurde Donnerstagabend nach dem Spiel, ich habe es auf The Zone gesehen, wurden noch die Fans der Block gezeigt, feiernd natürlich nach dem 1-1 und ja, 10, 15 Minuten nach Spielende war ja eben noch nichts. Die anfängliche Blocksperre ist ja ganz normal. Ist man ja gewohnt aus dem internationalen Bereich. Ja, und dann habe ich auch gar nicht weiter irgendwie geschaut. Und am Freitagmorgen, als ich wach wurde, dann direkt direkt geweckt worden mit der Information, dass es wieder was gab. Und ja, das hat mich schon geschockt. Gerade auch die drei festgenommenen Fans beziehungsweise der Mitarbeiter von Borussia, also die vier, die dann auch bis Samstag, glaube ich, war es in Haft saßen, Samstag.
Freitag oder Samstag. Es gab ja generell dann auch noch die Probleme, ist ein anderes Thema mit dem Streik, der am Freitag war, weshalb einige Fans dann auch mit ihren ursprünglich gebuchten Flügen nicht zurückkamen. Und das Problem bei den vier Festgenommenen war eben, dass sie auf einen Richterspruch warten mussten.
Ja, und das macht natürlich keinen Spaß. Also es sind natürlich Storys, die möchte man nicht hören, die möchte man nicht nur nicht hören, sondern vor allem nicht erleben, wenn man da ist. Und es ja für alle ein Drama. Ich denke, man hat schon einiges erlebt, auch was international angeht, auch Blocksperre. Und da ist man ja, man ist ja dran gewöhnt irgendwo. Allerdings in dem Maße dann auch wieder nicht. Und da ist es erschreckend, wenn man feststellt, dass das gefühlt von Jahr zu Jahr immer mehr wird und nicht abnimmt, sondern dass diese ja fast Radikalisierung der Sicherheitsbehörden und der Ordner gegen Fans da immer dramatischer wird und dass das Einfühlungsvermögen auch überhaupt nicht da ist. Das natürlich ist kann ich da nicht beurteilen, wie genau das Zusammenspiel da zwischen Fans und Ordnern abgelaufen ist. Aber ich glaube, jeder Ordner, jede Sicherheitskraft muss sich bewusst sein, dass wenn ich Leute über 3 Stunden in einem Block einsperre, dass die nicht amused sind.
Die, die unten standen, waren sogar irgendwann pitschnass, weil das Stadion ja nicht komplett überdacht ist. Also das kommt ja auch noch dazu. Es waren ja dann auch wirklich uncoole Bedingungen. Was wir bislang wissen, ist ja, dass es wohl darum ging, die Fans von uns dingfest zu machen, die Pyrotechnik gezündet haben. Wer es jetzt vielleicht nicht gesehen hat, ich weiß auch nicht, wie viel die Fernsehbilder da hergegeben haben, wie oft sie den Block gezeigt haben, wenn es da brannte. Es brannte wirklich alle 10 Minuten.
Ah, okay.
Also ja, es war jetzt nicht so, dass jetzt nur, wie man das jetzt hier aus solchen brisanten Spielen kennt, wo dann irgendwie vor dem Spiel kurz gezündet wird oder zum Anpfiff, während die Mannschaften reinkommen, wann auch immer, und dann irgendwie nochmal zum Ende oder zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nein, es war wirklich alle 10 Minuten.
Okay, ja.
Und nicht nur eine Fackel, sondern dann wirklich immer eine sehr konzertierte Aktion mit 3, 4, 5, 6 Seenotfackeln, die dann da
Man hat es zum
brannten.
Ja, zum Anfang des Spiels hat man es in der Übertragung mitbekommen. Definitiv, da war mehr Rauch zu sehen als alles andere. Im Laufe des Spiels hat man es dann nicht mehr so sehr mitbekommen. Klar, diese Fernsehsender sind ja auch dazu angehalten, es nicht unbedingt zu zeigen. Das ist natürlich dann eine schwierige Situation, wie ich finde. Du weißt es sicher, ich bin ja grundsätzlich kein Gegner von Pyrotechnik, aber ich bin jetzt auch nicht der große Befürworter, der es in jedem Kontext erlauben möchte. Und es ist dann natürlich auch vielleicht nicht ganz geschickt, wenn man in einem Land, in dem man weiß, dass es aufs Schärfste verurteilt wird, dann alle 10 Minuten nachzulegen. Vielleicht kann man dann mal mit einer Pyro-Aktion provozieren, möchte ich jetzt mal sagen, und das auch bewusst provozieren, und das gehört ja auch irgendwo dazu, so eine gewisse Form von Provokation. Aber vielleicht muss man den Bogen dann auch einfach mal clever nicht überspannen und einfach vielleicht es bei einer Aktion in Italien belassen und sich vielleicht den Rest der Aktion für andere Spiele aufheben.
Zumal sogar im Verlauf der zweiten Halbzeit auch eine Pyrofackel bei den Römern zu sehen war. Also da wird sicherlich jetzt nicht so reagiert worden sein von Seiten der Polizei. Ich mutmaße es einfach nur. Aber was mich wirklich stört an der ganzen Nummer ist, dass der Einsatz von Pyrotechnik meiner Meinung nach nie und nimmer solche Szenen rechtfertigt. Nein, niemals. Ganz das klar. Ist genau das Problem. Ja. Die Fans und zwar nicht nur die, also die Ultrakreise, worunter sicherlich die zu finden sind, die ein oder andere Fackel in die Hand genommen haben. es werden ja logischerweise, wenn man einen ganzen Block quasi in Sippenhaft nimmt, dann hängen ja alle mit in einem Boot. Da sind Frauen, da sind Kinder, die dann da drangsaliert worden sind. Und meiner Meinung nach rechtfertigt dieser Polizeieinsatz oder rechtfertigt der Einsatz von Pyrotechnik durch die Fans nicht einen solchen Einsatz. Das ist mehr als lächerlich. Und die Leute, die jetzt sagen, ja, die sind auch schön doof und Pyrotechnik und so. Ja, doof ist das. Vor allen Dingen auch für den Verein, der auf den eine Geldstrafe zukommt. Wir kennen es von Eintracht Frankfurt, die jetzt bei den zwei verbleibenden Europa-League-Auswärtsspielen in der Gruppenphase keine Fans mit dabei haben dürfen, was wirklich bitter ist, denn es geht zu Arsenal und vor allen Dingen ins stimmungsvolle Sclessin von Standard Lüttich. Also, da gibt es definitiv Gefahren und ein Risiko, dass diese Fans mutmaßlich aus Ultrakreisen in Kauf nehmen, aber die haben keinen erschossen. Und so sind sie behandelt worden.
Und vor allem, man muss es ja auch immer wieder dazu sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten von Pyro. In dem Fall ist keine Pyrofackel, so wie ich das mitbekommen habe, irgendwo in andere Blöcke geflogen oder aufs Spielfeld, sondern es ist alles im Block geblieben. Das finde ich ist immer eine ganz wichtige Bedingung.
Ja, richtig. Also es wurden ein paar Fackeln, die haben den Weg aus dem Block gefunden, allerdings auf die Tatanbahn, wo weit und breit, also in dem Bereich, wo sie hingeflogen sind, kein Ordner war oder so. Und dann die Feuerwehr, das habe ich auch selten so gesehen, beziehungsweise sieht man in Deutschland gar nicht. Also die Feuerwehr, die war schon jedes Mal auf Anschlag. Die haben schon quasi gelöscht, bevor die Fackeln da hingeflogen sind.
Dazu vielleicht noch später eine lustige Anekdote aus dem tschechischen Profifußball, die ich mal erlebt habe. Aber lass uns das Thema erst abschließen, weil das Thema ist deutlich ernster jetzt als die Story, die Anekdote, die ich dazu erzählen habe. Für mich immer eine wichtige Voraussetzung, dass die Pyrofackeln im Block bleiben, um überhaupt drüber diskutieren zu können. Zweite wichtige Bedingung ist, dass der Bereich irgendwo klar ist. Und in dem Fall, so wie ich es gesehen habe, es wird viel unten gezündet und klassischerweise weiß jeder, die Ultras stehen unten. Und jeder, der sich da irgendwo in den Bereich dazustellt, der stellt sich da auch mit dem wissentlichen Risiko hin, dass gezündet werden kann. Und der weiß es auch. Und ich finde, das sind immer so wichtige Bedingungen, dass es bestimmte Bereiche gibt und gewisse Regeln, die nicht irgendwo definiert sind, dass die eingehalten werden, um überhaupt in die Diskussion zu kommen. Es ist dann in dem Fall okay.
Seien wir mal ehrlich, die Familie, die da jetzt aus der Rom-Auswärtsfahrt einen viertägigen Städtetrip macht mit Enkeltochter, was auch immer, die stellen sich nicht da unten hin.
Nee.
Also nie im Leben.
Genau, das ist bekannt. So.
Das soll nichts entschuldigen und das soll auch nicht darüber hinwegsehen, dass die Dinger verdammt gefährlich werden können. Wenn sie zum Beispiel irgendwo hingeworfen werden, wenn unsorgsam, unpfleglich damit umgegangen wird. Aber nochmal, wir kommen in dem Fall, glaube ich, vom eigentlichen Hauptproblem der ganzen Nummer ein bisschen ab, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, weil das Hauptproblem oder der Skandal an der Nummer ist nicht der Einsatz von Pyrotechnik, der nicht unverhältnismäßig, also es war viel, aber es waren auch nicht diese Fackeln, die 5 Minuten brennen. Das waren halt wirklich, glaube ich, diese klassischen Seenotfackeln, die nach 30 Sekunden ausgebrannt sind. Aber was da abgegangen sein muss am Ende von Seiten der Polizei, die immer ja nur 200 Leute aus dem Block gelassen hat. Und wenn man bedenkt, dass 7000 in dem Block waren, dann kann man sich ausmalen, wie lange das gedauert hat. Und dass da dann irgendwann eine aggressive Grundstimmung aufkommt, ist ja auch irgendwie klar. Wie man mit der umgeht, das liegt dann an der Polizei und solche, und da bin ich auch, da muss man auch unterscheiden, es wird mir viel von diesen Fan-Hilfe-Organisationen dann auch schnell relativ viel vermischt, da wird häufig, ist mein Eindruck auch populistisch dann, so solche Aktionen zum Maßstab genommen, um mal die Polizeigewalt deutscher Polizisten auf die Agenda zu hieven. Ja, es gibt Polizeigewalt. Natürlich wird es auch immer geben, aber es ist meiner Meinung nach klar erkennbar, dass südeuropäische Staaten damit ein größeres Problem haben.
Ja, ist auch mein Eindruck. Und ich glaube, der Eindruck hat sich jetzt in Istanbul, in Rom verfestigt. Und ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der öfter mal zu Auswärtsspielen fährt. Die Szenen, die es jetzt in Rom oder in Istanbul gab, die gibt es in deutschen Stadien bei Auswärtsspielen so in der Form nicht. Es gibt vielleicht bei vielen Spielen eine hohe Polizeipräsenz, aber eine Polizeipräsenz ist ja im ersten Moment mal noch keine Provokation, auch wenn vielleicht einige Leute das schon so verstehen. Aber so ist es. Freut uns, dass jetzt letztlich doch alle wieder wahrscheinlich gut nach Hause gekommen sind, hoffen wir auf jeden Fall. Und Aktion schnell vergessen können. Und das war jetzt hoffentlich das eine noch verbleibende Fußballfest international in Graz dann genießen können, alle zusammen. Und dass es da nicht zu solchen Zwischenfällen kommt und dass die österreichische Polizei und die österreichischen Sicherheitskräfte da cleverer und besser agieren als die türkischen und italienischen.
Das Schöne an Graz ist, dass wir beide in diesem Fall schon Tickets haben, auch natürlich nicht für einen Gästeblock, der verschwindend klein ist im Stadion Graz-Liebenau, heißt es, glaube ich. Aber der Wolfsberger AC hat ja freundlicherweise das gesamte Stadion, ich wollte schon sagen, zum Verkauf angeboten, aber die alle Stadionbereiche auch für ausländische Fans zum Verkauf angeboten. Dementsprechend können wir uns da auf ein Heimspiel freuen. Und wenn wir es mal so sehen, haben wir jetzt 3 Heimspiele und damit die Chance, doch noch in Europa zu überwintern. Und ich denke, die Chance ist auch relativ groß, dass polizeitechnisch die Partie beim Wolfsberger AC in Graz die entspannteste wird in dieser Gruppe.
Ja, da hoffe ich auch drauf. Da denke ich auch, dass das so sein wird. Vielleicht noch die kurze Anekdote, die ich eben loswerden wollte zur Feuerwehr. Ich war letztes Jahr beim Spiel Bohemians Prag gegen den FK Teplice. Und Teplice hatte handgezählte 20 Fans dabei. Und
das ist mehr als mancher Bundesligist auswärts mitbringt. Ja,
schöne Grüße an die Fans von Hoffenheim. Die fingen dann auch an, irgendwann im Laufe des Spiels immer mal wieder fleißig Pyrotechnik zu zünden. Das hatte die Sicherheitskräfte im Stadion von Bohemians Prag allerdings nicht weiter gestört. Die einzigen, die sich dadurch auf den Plan gerufen fühlten, waren 2 Feuerwehrleute aus Prag. Du musst dir vorstellen, diese 20 Fans von Teplice waren auf einer Tribüne ganz alleine und standen ungefähr auf Höhe der Mittellinie.
Ja.
Und die beiden Feuerwehrleute waren hinterm Tor. Und jedes Mal, wenn Pyrotechnik gezündet wurden, trotteten diese beiden Feuerwehrleute ganz gemächlich an der Seitenlinie zu den pyrozündenden Teplice-Fans. Die haben dann ihre ihre ausbrennenden Pyrofackeln diesen Feuerwehrleuten vor die Füße geworfen, woraufhin die dann den Feuerlöscher betätigt haben und ganz tiefen entspannt diese Pyrofackeln gelöscht haben. Das fand ich einen sehr witzigen Anblick und diese Story musste ich gerade denken. Haben wir noch eine Meinung vielleicht von Dobby? Dann können wir das Rom-Spiel auch abschließen mit der Meinung von Dobby, oder? Den haben wir heute noch gar nicht gehört.
Genau, Dobby müssen wir jetzt endlich mal in die Folge einbinden. Seine Meinung zum Spiel in Rom, dem 1:1, dem ganz wichtigen Punktgewinn unserer Borussia aus Mönchengladbach.
Was für ein Auftritt, was für ein Spiel in der Euroleague. Man muss auch sagen, war von allen 3 Europapokalspielen echt das beste Spiel, wie ich fand, im strömenden Regen von Rom. Die ersten 30 Minuten hatten wir die Römer echt nur im eigenen 16er festgehalten. Das war so super gemacht. Nur leider war echt unsere Schwäche, wie in dem Dortmund-Spiel, die Abschlussschwäche zu sehen. Da haben wir echt nichts rausgerissen. Ja, und so kommt es halt, dass eigentlich die Römer mit ihrer ersten Chance durch den Standard auch gleich 1:0 führten. Aber man muss sagen, auch wenn auch in der zweiten Halbzeit, ja, nicht ganz so fand ich war wie die ersten 30 Minuten in der ersten Halbzeit von Offensiv her, haben wir uns, auch wenn es überhaupt kein Elfmeter war, der Ball ging am Kopf des Römers. Und der Punktgewinn war für mich, wenn man den ganzen Spielverlauf sieht, einfach mehr als verdient. Und somit denke ich mal, 2 Punkte, okay, aus 3 Spielen, aber wenn man überlegt, die 2 Punkte waren beide auswärts, da muss man jetzt in den Rückspielen der Euroleague ganz ehrlich die beiden Heimspiele unbedingt gewinnen und dann hat man echt noch die Chancen weiterzukommen.
Ja, Dobby sagt es auch, wir haben noch die Chancen weiterzukommen und die Chance wird nicht geringer, zumindest nicht bis zum Rückspiel und das Rückspiel ist in ein paar Tagen. Bis dahin haben wir aber noch weiteres Programm, unter anderem Pokal und Bundesliga. Und in der Bundesliga, da sind wir nach wie vor Spitzenreiter, nicht Tabellenletzter wie in der Europa League, sondern da führen wir die Gruppe erste Bundesliga. Ja, weil wir 4-2 gegen Frankfurt gewonnen haben. Und ja, das war aus meiner Sicht deutlich besseres Spiel, zumindest über 60, 70 Minuten.
Ja, und dabei war es, so wie Dobby auch gesagt hat, unser bestes Europa-League-Spiel so far. Da jetzt so eine Leistung draufzupacken, war teils schon echt beeindruckend. Es gab auch ein paar Phasen, die waren eher ein bisschen krackelig und da drohte man so ein bisschen die drei Punkte aus der Hand zu geben. Wir hören aber erstmal rein, was Marco Rose gesagt hat nach dem 4-2 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt und der Verteidigung der Tabellenführung.
Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir unseren Fans hier zu Hause jetzt den dritten Sieg in Folge schenken konnten. Gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir hier wieder eine Macht werden sind.
Ja, nach der langen Durchstrecke ohne Heimsieg jetzt drei Heimsiege in Folge. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer so ein bisschen so, bei Heimspielen bin ich fast noch ein bisschen nervöser, weil diese Partien so unfassbar wichtig sind, um sich dann so für jetzt in dem Fall ein Auswärtsspiel in Leverkusen so ein Polster zu verschaffen. Und gerade in der aktuellen Bundesliga-Saison, wir haben mit Wolfsburg die einzige Mannschaft ungeschlagen, die aber irgendwie überhaupt nicht richtig in die Punkte kommt mit bei den ganzen Unentschieden und dann eben gegen eine Mannschaft wie Augsburg unentschieden spielt, Leverkusen spielt gegen Bremen unentschieden, wir spielen gegen Frankfurt, die uns hätten überholen können, selbst weit nach vorne hätten springen können in der Tabelle, gewinnen wir 4-2. Also hat mich wirklich sehr stolz gemacht.
Ja, wir haben ja auch schon mal angesprochen, dieses Programm jetzt zwischen diesen Länderspielpausen mit diesen vier Bundesligaspielen, auswärts Dortmund, auswärts Leverkusen und die beiden Heimspiele gegen Frankfurt und Bremen, wenn man die natürlich alle mal betrachtet, da merkt man ja gleich schon, was für einen hohen Stellenwert diese beiden Partien, diese beiden Heimspiele haben, gegen die Eintracht jetzt und gegen Bremen, was da noch folgt. Und deshalb umso wichtiger, dieses Spiel zu gewinnen gegen eine Eintracht, die auch international ran musste, allerdings mit weniger Reisestress, die das Heimspiel gegen Lüttich hatten, auch ja kein einfaches Spiel, allerdings das Spiel gewonnen haben und deshalb mit Rückenwind auch aus der Partie kam. Und ja, da ist es natürlich schwierig und schwierig überhaupt das Spiel anzugehen und das hat Borussia gestern aber gut gemacht.
Ja, zumal wir ja auch dieses Verletzungspech nicht hinten rüberschmeißen sollten. Also das müssen wir auch beachten. Ich meine, dass Frankfurt jetzt auch ja nicht so mit gesegnet mit einer verletzungsfreien Saison. Also sie hatten ja auch mit Silva und Dost natürlich ihre beiden besten Spitzen nicht dabei. Aber bei uns fehlen ja auch aktuell einige Leute und trotzdem da so eine Leistung von vorne weg zu spielen, natürlich mit ein paar Etappen im Spiel, wo es nicht so läuft, war wirklich beeindruckend. Lass uns mal über die erste Halbzeit sprechen. Wir haben Breel Embolo, der kurz vor seiner wahrscheinlich irgendwie, was war es?
Schwierig zu sagen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch noch gar nichts gehört, was es war.
Ja, also es sah jetzt nicht mega schlimm aus, aber ja, nee. Er ist ja auch aus Rom mit einer leichten Blessur auch davon gekommen, ein paar Strapazen. Aber das war nochmal eine geile Aktion, wie er sich eigentlich diesen zu weit vorgelegten Ball, wie er den nutzt und ihn mit so viel Schärfe und dem genau richtigen Tempo in die Mitte spielt und Tikus Thuram nur einschieben braucht.
Ja, vielleicht noch kurz zur Aufstellung. Wir haben zwei Veränderungen im Vergleich zum Rom-Spiel. Oskar Wendt wieder drin und hinten links und Laszlo Benesch ist wieder in die Startelf gerutscht für Christoph Kramer. Ja, wichtig, denke ich, auch diese leichten Veränderungen im Team. Ja, und ansonsten, das hat schon ganz gut angefangen. Beide Spiele jetzt übrigens wieder im 4-3-3. Das 4-3-3 scheint sich jetzt einzupendeln, jeweils auch mit einem 4-3-3 mit, beziehungsweise in Rom war es eher ein 4-3-3 mit zwei Sechsern, mit Christoph Kramer und Dennis Zakaria auf der Doppel-6 und Florian Neuhaus so ein bisschen auf der 10 davor. Gestern war es so, ja, teilweise so, es war so ein bisschen Mischung aus 4-3-3 mit mit zwei Achtern, mit Neuhaus und Benisch auf der Acht und Zakaria auf der Sechs. Teilweise aber auch Florian Neuhaus hat sich ein bisschen fallen lassen. Laszlo Benisch dann etwas den offensiveren Part, gerade in der zweiten Halbzeit habe ich das so gesehen. Das 4-3-3 funktioniert ganz gut. Und es hat vor allem auch in den ersten Situationen immer wieder ganz gut funktioniert. Immer wieder das direkte Spiel nach vorne. Und in der Situation, das war natürlich eine überragende Situation, der Ball, also kurz angenommen vorne, ich glaube, dann war es Benisch, der letztlich Breel Embolo schickt. Laszlo Benisch übrigens überragendes Spiel gemacht. Fand ich gestern, mit unserem besten Mann auf dem Platz, Stevie Leiner, gestern wieder deutlich verbessert. Im Vergleich zum Rom-Spiel wieder so ein bisschen der Alte gewesen gestern. Hat mir mit Patrick Herrmann auf der rechten Seite sehr gut gefallen. Aber in der Situation, du hast es schon angesprochen, Breel Embolo legt sich den Ball eigentlich zu weit vor und spielt den klasse in die Mitte. Da hatte sicherlich Frederik Renaud auch seine Aktien an dem Tor, weil den Fünfer muss er kontrollieren. Da muss er, wenn der Ball quer durch den Fünfer kommt, da ist er für zuständig.
Ja, er sieht doof aus, aber ich glaube, da muss man eher wirklich dem Embolo diese herausragende Hereingabe zugestehen, weil also damit rechnest du ja nicht mal unbedingt, dass der so krass gut in die Mitte kommt. Also wirklich ein tolles Tor und Tikus Thuram steht dann goldrichtig. Kommen wir mal zum 2-0, auch ein sehr guter Zeitpunkt natürlich, da vor der Halbzeitpause nochmal nachzulegen. Ein bisschen Glück war dabei, war ja ein bisschen Ping-Pong da rund um den Elfmeterpunkt, dann geht der Ball raus nach links außen und Oskar Wendt wird für mich viel zu selten gewürdigt, dass er das Tor mit der Picke gemacht hat.
Ja, mit der Picke, beziehungsweise ja, es war schon gut. Man hat es gesehen, wie er diesen Ball wollte, als der Ball da frei lag und man sah, wie er mit seinem linken Fuß drauf gewartet hat. Er hatte vorher schon eine Schusschance nach einem Eckball, knapp 20 Minuten vorher, glaube ich. Da hat er noch stark verzogen, da hat er dann auch gut eigentlich auf seinem linken gehabt, aber der war auch deutlich schwerer zu nehmen, den er dann Volley genommen hat und der war weg. Da hat das dann umso besser gemacht, den Ball einfach ins Tor geschweißt. Sehr gut gemacht, 2-0 und so ging es in die Pause. Und ich muss sagen, ich denke, ja, diese Halbzeit war einfach gut und das war verdient.
Und da sieht auch oder hat auch Marco Rose, unser Cheftrainer, so gesehen in der Pressekonferenz. Rose zur ersten Halbzeit gegen Frankfurt.
Eine sehr gute erste Halbzeit von uns, mit nicht übermäßig vielen Chancen. Das heißt auch mit einer gewissen Effektivität, die auch immer wichtig ist natürlich, aber trotzdem schon sehr griffig, gut gegen den Ball, mit guten Umschaltsequenzen und mit einem verdienten Pausenstand, glaube ich auch.
Ja, und dann ging es ja erstmal so weiter. Wir waren dem 3-0 in den ersten 5 bis 10 Minuten des zweiten Durchgangs teilweise recht nah, zumindest näher als Frankfurt dem 2-1. Wiederum dann aus dem Nichts mit der ersten richtig gefährlichen Szene im zweiten Durchgang kommt Frankfurt ran. Sommer hätte ihn fast noch gehabt, hätte ihn fast noch abwehren können, aber der Ball geht quasi so ein bisschen mit ihm ins Tor. Ja, danach wurde das Spiel so ein bisschen, was ich angesprochen hatte vorher, so ein bisschen haarig für unsere Seite. Also allen voran Kamada hat uns da ja die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn getrieben.
Ja, Borussia hat erstmal wieder gut angefangen, du hast es angesprochen. Obwohl Borussia schon zweimal wechseln musste, ist immer suboptimal, wenn man zur Halbzeit schon zweimal gewechselt hat. Toni Janschke, der dann auch raus musste, dafür Jordan Bayer, der sein Saisondebüt gefeiert hat. Und ich meine, ist natürlich auch nicht einfach, wenn er quasi zu seinem ersten Pflichtspiel für die Profis dieses Jahr in die Mannschaft rutscht. Und das hat man dann in den ersten ein, zwei Angriffen von der Eintracht auch gemerkt, dass da die Abstimmung noch nicht ganz optimal war. Hinterher war es besser. Borussia spielt gut, fängt gut an, hat vorne, ich glaube, zwei Chancen waren es, auch auf 3-0 zu erhöhen, wenn das Ganze besser ausgespielt wird. Hinten dann die Eintracht schon 5 Minuten vor dem Tor, glaube ich, zu einem ersten Achtungserfolg beziehungsweise zum ersten Ausrufezeichen gekommen, wo ich gesagt habe, aufpassen, wenn die Frankfurter ja das 2-1 machen, bitter. Ja, und dann war es 2-3 Minuten später soweit, das 2-1 fällt. Ich glaube, da haben einige Spieler einen Anteil dran, dass das 2-1 fällt. Sollte so nicht passieren. Ist passiert, war stark gemacht von Kamada, muss man sagen, der den Ball dann reinbringt auf Da Costa, sieht dann blöd aus. Steht 2-1 und ja, dann wird's wirklich schwierig, das ganze Spiel. Und die Eintracht war sowas von nah am 2-2. Ich habe wirklich gedacht, jetzt gleich fällt das 2-2. Und dann zeigt Laszlo Benisch einmal mehr, warum er der Standardschütze ist, weil er einen punktgenauen Freistoß auf Nico Elvedi bringt, der sehr gut einstartet, so ein bisschen aus dem Rückraum, dadurch nicht ins Abseits läuft und obwohl die Frankfurter den Arm heben, aber er stand nicht im Abseits und köpft den Ball wirklich lehrbuchmäßig ins Tor zum 3-1. Da war ich entspannt und dachte, ja, jetzt ist es gelaufen, aber da kommen die Frankfurter nochmal ran.
Ja, Martin Hinteregger, bei uns hat er nur Eigentore geschossen. In dem Fall trifft er gegen uns. Das war jetzt, glaube ich, nicht das erste Mal, dass er ein Tor gegen uns gemacht hat.
Ja, mit den Eigentoren mitgerechnet ist er bald zweistellig.
Genau. Auf jeden Fall 3-4 Minuten nach dem 3-1 fällt also der erneute Anschlusstreffer. In dem Fall war aber unsere Reaktion besser darauf, weil wir sind nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, das 3-3 zu kassieren, sondern sind weiter mit erhobenem Haupt nach vorne gegangen, gut drauf gepresst im Mittelfeld und haben dann quasi ja so ein bisschen auch das 4-2 erzwungen.
Ja, für mich war es dann in der Phase so ein bisschen vogelwildes Spiel eigentlich, weil die Eintracht natürlich dann extrem offensiv stand und Martin Hinteregger und David Abraham bei der Eintracht schon, fast die Außenbahn alleine übernommen haben, Da Costa und Kostic endgültig zu links beziehungsweise rechts außen, Chandler, der dann irgendwann drin war. Also da war es für mich irgendwo ein vogelwildes Spiel. Und da hatte Borussia natürlich Chancen, weil die Eintracht mit aller Macht auf das 3-3 gegangen ist. Und das hat Borussia dann wieder clever gespielt. Und da gab es dann ein, zwei Situationen, wo man, wo sie dann wieder ganz ansehnlich nach vorne gespielt haben. Und unter anderem auch die Situation, wo dann das 4-2 fällt, stark gemacht von Lars Stindl. Überlegt mit Ruhe, nochmal gesehen, dass Dennis Zakaria da ankommt. Und der kommt mit seinen großen Schritten aus dem Mittelfeld und haut den Ball einfach rein. Stark gemacht und guter Schlusspunkt, wobei das fast nicht der Schlusspunkt gewesen wäre. Danach war durchaus nochmal die Chance da, auch auf 5-2 zu stellen.
Wobei das, glaube ich, dann des Guten etwas zu viel gewesen wäre. Die Frankfurter waren ja auch gut im Spiel. Ein, zwei Wörter noch zu Dennis Zakaria. Für mich aktuell einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Also der drückt dem Spiel sowas von seinen Stempel auf und ist auch einfach im Zusammenspiel mit den anderen Leuten im Mittelfeld, ob es jetzt Neuhaus ist oder Laszlo Benisch, dem wir auch gar nicht zu viel loben können, so gut wie er sich entwickelt hat. Also er ist auch in dem Zusammenspiel einfach unfassbar wertvoll und macht dann jetzt auch im zweiten Heimspiel in Folge sein Tor, schweißt den Ball da auch super überlegt in die Maschen. Ich liebe ja solche Tore, wo der Ball quasi im Netz dann kleben bleibt. So ein Ding war das. Also wirklich schön da in die Ecke geschweißt und damit die 3 Punkte eingetütet und wir sind Tabellenführer weiterhin.
Ja, seine Leistung gekrönt. Ich glaube, wir haben ihn das erste Mal gelobt, schon fast nach dem Sandhausen-Spiel. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war. Zumindest war es das dann das erste Saisonspiel gegen Schalke, wo wir Stevie Leiner und ihn herausgehoben haben. Ich glaube, es waren dann in den ersten Spielen schon immer wieder die beiden und es zieht sich durch die ganze Saison durch. Also Dennis Zakaria und Stevie Leiner machen einfach Spaß. Es macht Spaß, den beiden zuzuschauen und wie Dennis Zakaria sich entwickelt hat, was er für einen Sprung gemacht hat jetzt im Sommer, ist einfach unglaublich. Und das war das, was wir vor dem Sandhausen-Spiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gesagt haben. Da hatten wir auch ein paar Verletzte und da war klar, dass Dennis Zakaria da auf der 6 spielen musste. Und da haben wir gesagt, jetzt muss er zeigen, dass er sich weiterentwickelt hat. Und das hat er nicht nur in dem Spiel gezeigt, das hat er in allen anderen Spielen danach gezeigt. Hut ab, Wahnsinnssaison bislang.
Ja, Erwartungen übererfüllt, kann man da konstatieren. Marco Rose, der hat natürlich auch noch seine Meinung zur zweiten Halbzeit, die hören wir uns auch noch ganz kurz an.
Sind wir eigentlich auch ordentlich reingekommen in die zweite Hälfte, haben dann aber irgendwo den Faden verloren. Eintracht ist besser ins Spiel gekommen, hat es auch wirklich sehr gut gemacht dann. Bekommen das 2-1, reagieren ordentlich drauf, finde ich, bleiben trotzdem auch dran, versuchen aufs dritte Tor zu spielen, sind dann wieder auch irgendwo effektiv, machen das dritte Tor. Dann kommt die Eintracht nochmal zurück über eine Standardsituation. Und da hat mir dann gefallen, einfach wie die Jungs reagiert haben, dass sie oben geblieben sind, für den Sieg gearbeitet und auch gespielt haben und dann mit dem 4-2 den Deckel drauf gemacht haben.
Ja, die Jungs haben gut reagiert. Ich glaube, das war so ein bisschen das Motto des Spiels, immer wieder auf Frankfurt zu reagieren. Die Eintracht hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Borussia aber eben auch ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht das etwas bessere Spiel oder ja, letztlich haben sie das bessere Spiel gemacht und verdient gewonnen. Und jetzt haben wir die Meinung von Marco Rose gehört, aber noch wichtiger als die Meinung von Marco Rose ist natürlich die Meinung von Dobby.
Von daher muss ich auch ganz ehrlich sagen, war die erste Halbzeit schon mal enorm wichtig, auch kurz bevor die Halbzeit war. Dass der Oscar Wendt da 2-0 gemacht hat, war richtig, richtig gut. Dann muss ich sagen, kam für mich von unserer Fohlen die schwächste Zeit im Spiel, so von Minute 50 bis ja, 70, wo man absolut Frankfurt wieder zurück ins Spiel kommen lassen und ja auch verdient den Anschlusstreffer kassiert hatte. Wiederum muss ich auch ganz ehrlich sagen, super Freistoß von Laszlo Benes, der da den Elvidi sieht und Elvidi mit dem Kopf zum 3-1, das war auch eine richtig geile Antwort. Wir kassieren da das 2-1, Frankfurt macht eigentlich das Spiel und wir machen dann das 3-1. Und ja, im Gegenzug kommt auf einmal Frankfurt wieder mit einem 3-2 ran. Und ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir super auch wieder gespielt, versucht das Geschehen auf dem Spielfeld zu übernehmen, was uns auch gelungen ist und letztendlich auch voll verdient mit 4-2 vom Spiel ja gegangen oder aus dem Spiel gegangen und verdient gewonnen. Und ihr wollt es hören, ihr kriegt es von mir. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.
Wenn sich das nicht mal zu einem Dauerbrenner entwickelt.
Nur noch 25 Mal, bitte, danke.
Ja, gerne, also wir wollen es hören und wir kriegen es zu hören, Dobby. Danke dir.
Vielen Dank, sensationell. Dobby. Das ist grandios. Ja, gerne noch 25 Mal. Gerne dann auch in der Europa League bald. Vielleicht doppelt irgendwann. Naja, wir wollen nicht zu viel träumen. Ja, war doch ein guter Abschluss der Woche, Wochenendes.
Ich habe nach dem letzten Wochenende, nach der unglücklichen 0-1-Niederlage in Dortmund, habe ich ja auch noch gesagt, wir brauchen 4 Punkte gegen Rom in den 2 Spielen, Sieg gegen Frankfurt, dann läuft der Hase. Und insofern haben wir die Richtung vorgegeben. Wichtig ist in der Bundesliga diese Heimspiele, diese engen Heimspiele für sich zu entscheiden. Wir sind in Europa dank des Schiedsrichters William Colum auch noch auf Kurs, was ja schon absurd ist bei 2 Punkten aus 3 Spielen. Aber ich bin erstaunlich optimistisch. Das liegt eben an den Leistungen in der Bundesliga. Wir haben aber auch noch einen dritten Wettbewerb, der steht jetzt am Mittwoch an. 30. Oktober, Auswärtsspiel in Dortmund, mal wieder. Läuft es diesmal ein bisschen anders als vorletzten Samstag, Fabi? Wie ist deine Einschätzung? Wie bist du so eingenordet vor der Partie, vor der zweiten Partie in Dortmund binnen weniger Tage?
Diesmal läuft es besser, ganz klar. Also ich hoffe drauf, ich glaube zumindest, dass das Spiel in die Verlängerung geht. Mir gefällt Borussia im Moment einfach so gut, dass ich sage, da braucht man sich in Dortmund nicht verstecken. Und Dortmund hat Probleme. Dortmund hat große Probleme, das hat man gesehen. Ja, in dem Bundesligaspiel war Dortmund vielleicht ein bisschen cleverer, vielleicht ein bisschen glücklicher auch nur. Das kann sich jetzt ändern und da glaube ich ganz fest dran. Das Einzige, was mich so ein bisschen von der totalen Euphorie abhält, ist eben die Verletztenliste bei Borussia, wo man abwarten muss, wer denn alles zurückkommt. Weil wenn nicht viele Leute zurückkommen, dann und auch Toni Janschke und Breel Embolo ausfallen sollten, dann stellt sich die Mannschaft ja schon fast von selbst auf und dann hat man eben auch natürlich wieder die Leute auf dem Platz, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen viel auf dem Platz standen. Und dann wird es ein Spiel, wo man sich natürlich erstmal reinkämpfen muss, wo man vielleicht dann auch, wie Christoph Kramer es mal gesagt hat, auch von wo es vielleicht auch schwer wird, überhaupt in das Spiel reinzukommen, gedanklich, und sich da reinzukämpfen, und das wird dann vielleicht der Schlüssel zum Erfolg werden.
Mal angenommen, Player ist noch nicht wieder zurück. Mal angenommen, Embolo muss passen. Wer spielt dann in der Offensive, wenn wir da wieder unsere drei Spieler einsetzen in einem 4-3-3? Also Hermann und Thüram stellen sich ja dann logischerweise von selbst auf. Hat Stindl schon die Power, jetzt sogar für 90 Minuten auf dem Platz zu stehen? Weil eigentlich hat er jetzt schon zu viel gespielt. Und jetzt ist die Zeit von Sonntag bis Mittwoch ja auch sehr, sehr knapp bemessen.
Ich glaube nicht, weil du musst natürlich auch immer davon ausgehen, im Worst Case sind das 120 Minuten. Dann geht es nochmal weiter, und ich glaube, für 120 Minuten reicht es noch nicht. Da reicht es noch nicht bei Lars Stindl, da reicht es noch nicht bei Jonas Hofmann. Ich glaube, dass man beide guten Gewissens dann jetzt in der 60. Minute ungefähr auch beim knappen Spielstand reinschmeißen kann, sodass sie beide 60 Minuten spielen können. Ich glaube allerdings, dass, wenn es so kommt, dass Borussia dann vielleicht wieder ein bisschen mehr defensiver spielt und dass dann mit Zakaria, mit Kramer, Benesch und Neuhaus vier Mittelfeldspieler auf dem Platz stehen werden.
Raute dann wieder? Also vielleicht Neuhaus auf der 10 oder Benesch und Zakaria, Kramer,
ja, vielleicht
6, 8.
Ja, vielleicht wird es Raute, vielleicht wird es aber auch so, dass dann Florian Neuhaus so ein bisschen sehr weit nach vorne rutscht, vielleicht ein bisschen zu weit für seine Verhältnisse, so ein bisschen falsche Neun spielt, ein bisschen auf diese, ja, Stindl-Position eben rutscht, die er jetzt gestern gespielt hat, diese Embolo-Position da, die ich jetzt auch nicht hundertprozentig als absoluten Stoßstürmer oder Neuner bezeichnen würde, sondern die auch eher so ein bisschen so eine Position ist, und die kann Florian Neuhaus auch spielen.
Ja, aber gut für Embolo, finde ich. Ich finde, er wird ja bei uns wirklich gut eingesetzt. Er wird richtig eingesetzt, weil ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man sich mit Schweizern unterhält oder wenn man mal so ein bisschen in der Karriere von Breel Embolo zurückforscht, der war nie der absolute Goalgetter, der einfach vorne die richtigen Räume bespielt und am Fließband Tore schießt wie ein Robert Lewandowski. War er nicht. Schalke hat ihn, glaube ich, fälschlicherweise als solchen Spieler betrachtet. Er ist mehr der variable offensive Spieler, wie er aktuell eingesetzt wird.
Ja, und aus dem Grund gehe ich auch davon aus, weil er eben diese Rolle spielt, und diese Rolle sehe ich im Moment bei diesem ausgedünnten Kader dann eher bei Florian Neuhaus, und damit muss man ja fast sagen, stellt sich die Mannschaft wirklich von selber auf, weil dann sind es nämlich eben nur noch, dann denke ich, dass Benze Baini wieder hinten links spielen wird für Oscar Wendt, die werden sich, glaube ich, das jetzt fleißig hin und her aufteilen, so ein bisschen hin und her rotieren. Ansonsten steht die Mannschaft, und dann sind es auf der Bank eben auch nur Lars Stindl und Jonas Hofmann, die dann zur Verfügung stehen, zwei gerade eben angeschlagen, und da muss natürlich die Hoffnung sein, dass noch der ein oder andere zurückkommt, weil mit so einer dünnen Personaldecke nach Dortmund zu fahren ist natürlich nicht leicht, und wie wir haben es eben angesprochen, es ist nun mal auch so, dass die Jungs jetzt auch ein paar Spiele in den Knochen haben.
Nichtsdestotrotz, wir sollten wirklich die Dortmunder Verunsicherheit ausnutzen. Man merkt auch da, dass schon Favre ja so ein bisschen hinterfragt wird. Also da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Favre auch jetzt, ja, es zeigt sich wieder, nicht die glücklichsten Antworten auf dämliche Fragen hat. Er hat ja auch, glaube ich, nach dem Mailand-Spiel sinngemäß gesagt, ja, er fand die Leistung sehr okay. Das kommt natürlich nicht gut an in einer fußballbekloppten Stadt wie Dortmund nach einer 0-2-Niederlage. Also insofern, ich denke, wir werden da unsere Chancen bekommen, und das wird auch das Stichwort sein. Wir müssen einfach da dann mal so eine Chance nutzen, wie wir in Dortmund im Ligaspiel hatten, in Form von oder in Person von Breel Embolo. Wenn uns das gelingt und wir vielleicht in Führung gehen, ist da was möglich. Verlängerung ist vielleicht gar kein schlechter Tipp. Was mich grundsätzlich einfach optimistisch stimmt, dass wir aktuell fast zu gut sind, um zweimal in Dortmund innerhalb von 10 Tagen zu verlieren. Also hätte es dieses Bundesligaspiel jetzt nicht gegeben, das klingt komisch, wäre ich aber wirklich pessimistischer.
Ja, ich kann das irgendwie verstehen. Das Gefühl, gefühlt geht mir das genauso. Ich kann das gar nicht rational begründen. Aber lassen wir uns da einfach überraschen. Wir werden dann nächste Woche drüber sprechen, wie es ausgegangen ist. Hoffentlich mit Borussia in der dritten Runde im Achtelfinale. Dann gerne ein Heimspiel. Und dann geht es natürlich auch am Samstag direkt schon weiter, im wirklich nur zwei freie Tage jeweils dazwischen. Samstag dann in Leverkusen. Ich würde mal sagen, das Positivste jetzt nach dem Rom-Spiel ist eigentlich der mangelnde Reisestress, den Borussia jetzt hat, weil jetzt war es das Heimspiel gegen die Eintracht, dann geht's nur nach Dortmund, nach Leverkusen und dann folgen zwei Heimspiele bis zur nächsten Länderspielpause. Über Reisestress können sie sich jetzt nicht mehr beklagen.
Und man spielt vor allen Dingen gegen Mannschaften, die auch international unterwegs sind, dementsprechend auch viel unterwegs sind. Und ich hatte schon erwähnt, auch vor dem Frankfurt-Spiel, vor dem Augsburg-Spiel, wenn man von solchen Touren kommt, aus Rom, aus Istanbul, dann Heimspiele hat am Sonntag gegen machbare Gegner oder also in Form von Augsburg oder ja in Form von Frankfurt, Gegner, die eben auch in der Europa League gespielt haben, ja, da kann uns ein Spielplan schon zugutekommen und ich denke, in Leverkusen müssen wir uns auch nicht verstecken, aber in den letzten Jahren ja auch häufig ganz gut ausgesehen. Letztes Jahr haben wir sehr glücklich 1-0 gewonnen.
Sehr glücklich.
Da sah das Ergebnis zumindest gut aus. Könnte ich auch dieses Mal mitleben. Wie gesagt, ich bin vor den Heimspielen immer ein Ticken nervöser noch, weil wir jetzt eigentlich nach Leverkusen fahren und verdammt nochmal Leverkusen ein bisschen auch kommen lassen können, die sind ein bisschen unter Wert, brauchen den Dreier schon fast, nachdem sie da zuletzt einiges haben liegen gelassen. Also ich denke, wir können grundsätzlich optimistisch sein, immer unter dem Vorbehalt, dass so langsam ein paar Verletzte mal wieder zurückkommen sollten und wir vielleicht endlich mal einen Monat ohne auch diese kleineren Verletzungen davon kommen, also davon so ein bisschen verschont bleiben.
Ja, ich bin auch optimistisch, dass gegen Leverkusen dann der eine oder andere wieder dabei ist. Und dann mit frischen Kräften glaube ich, dass da was möglich ist. Leverkusen gefällt mir aktuell nicht so gut und das kann man, glaube ich, ausnutzen.
In diesem Sinne, das war Pfostenbruch, der Podcast. Diesmal ja mit, wie immer, einer Menge Fußball, aber leider auch ein paar unschönen Themen, die wir da aus Rom mitgenommen haben. Wir hoffen, dass das ja bei künftigen Europapokalreisen im Nachgang nicht mehr so sein wird, dass wir da nur über sportliche Aspekte sprechen können. Und wir hoffen jetzt erstmal auf eine weitere gute Woche unserer Borussia in DFB-Pokal und Bundesliga.
Genau, darauf hoffen wir. Du hast gerade angesprochen, die schwierigen Themen. Für einen ehemaligen Borussen läuft es aktuell auch schwierig. Für Granit Xhaka beim FC Arsenal wird ausgepfiffen. Ich habe da kein Verständnis für. An der Stelle, Jan Böhmermann hat es gemacht mit Dennis Yücel, Free Dennis. Die Frankfurt-Fans haben es nachgemacht mit Free Hinti und sie haben ihren Hinteregger bekommen. In diesem Sinne, Free Granit, holt ihn zurück und bei uns passiert sowas nicht. Da wird er nicht ausgebuht vom gesamten Publikum. Also Arsenal, schämt euch und ansonsten folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, abonniert uns, gebt uns Feedback, schreibt uns eine E-Mail an fabian@pfostenbruch-podcast.de und ansonsten, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, meldet euch einfach und ja, drückt Borussia kommende Woche die Daumen und allen, die sowohl nach Dortmund und nach Leverkusen fahren, viel Spaß.
In diesem Sinne, Free Granit und lasst uns weiter so erfolgreich sein. Bis dahin.